Heute wird es bei den Spielosophen tragisch, wenn nicht sogar traurig, wenn wir daran zurückdenken, welche große Fehler wir in unserem Nerdleben schon begangen haben. Denn wir waren dabei, als wir Entscheidungen getroffen haben, die wir heute bereuen. Hallo Poldi, hallo Chris.
Hi.
Hallo zusammen.
Tja, heute reden wir über kleine bis große Fehler, die wir mal gemacht haben und Sachen, die wir vielleicht bereuen. Ich weiß gar nicht, war das ein Thema, was ein Hörer eingereicht hat oder ist es uns selber eingefallen?
Ich glaube, das ist uns sogar selber eingefallen. Wir haben da noch einige Themen, die Hörerwünsche sind. Alle vom gleichen, ich gebe es zu, aber es sind Hörerwünsche, es ist wohl. Aber das ist eins aus unserer Liste, die wir zusammengestellt haben. Bin mir ziemlich sicher.
Birgt für Qualität. Machen wir mal das Übliche. Was haben wir denn alles so in letzter Zeit gespielt? Lass mal Chris mal anfangen. Der war ja das letzte Mal gar nicht dabei.
Ja, dann beginne ich mal. Genau. Ja, erstmal schön, dass das heute endlich mal wieder geklappt hat mit uns dreien. Beim letzten Mal bin ich ja ausgefallen. War echt viel los. Im Februar war ich ganz viel unterwegs. Da hatte ich jede Menge Dienstreisen und war dann immer montags früh weg und bin Donnerstag oder Freitag nach Hause gekommen. Und dann war einfach keine Zeit zum Podcasten. Im März war ich dann krank. Da war ich erkältet und war alles gar nicht so schlimm. Aber naja, wenn man podcasten will, wäre es ganz gut, wenn die Stimme funktioniert. Und deswegen hat sich das alles echt so ein bisschen hingezogen. Aber das Schöne ist, dass ich sowohl bei den ganzen Dienstreisen als auch, als ich krank war, jede Menge Zeit zum Spielen hatte. Denn auch bei den Dienstreisen, wenn man da irgendwo im Nirgendwo in einem Hotelzimmer abends hockt, wo nichts los ist, ja, was macht man da? Da schnappt man sich seine Switch, sein Evercade, was auch immer, den Laptop und daddelt halt so ein bisschen. Und ich könnte jetzt echt ganz, ganz viel erzählen und wahrscheinlich eine ganze Folge damit füllen. Das will ich euch und den Zuhörern da draußen aber nicht zumuten. Deswegen habe ich es ein bisschen eingedampft und erzähle mal ganz kurz, was ich gespielt habe. Das erste ist, das ist wahrscheinlich so ein Guilty Pleasure und eher eine Beichte als ein tolles Spiel. Und zwar bin ich ein bisschen hängen geblieben an einem Spiel, was ich auf Steam entdeckt habe und dann einfach mal mitgenommen habe. Und das heißt PC Building Simulator. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Das ist so eine Berufssimulation. Man ist da halt so ein Schrauber und hat.
Klingt qualitativ hochwertig.
Absolut. Das ist totaler Wahnsinn. Und hat so eine kleine PC-Werkstatt und fängt dann da an zu bauen. Man kriegt Aufträge rein per E-Mail. Am Anfang sind die ganz simpel. Da wird dann beschrieben, was du machen musst. Also, keine Ahnung, bau mir bitte eine neue Grafikkarte in meinen PC ein oder mehr Speicher oder sowas. Und dann klickst du dann so einen Online-Shop, bestellst das, dann wird das geliefert. Dann nimmst du den Auftrag an. Der PC wird dann am nächsten Tag auch geliefert. Ja, den machst du dann auf, dann klickst du so die Schräubchen an, die man da halt hat und baust das Gehäuse auseinander und guckst dann eben, ja, baust mehr Speicher ein oder was auch immer. Im Laufe der Zeit werden die Aufträge dann halt allerdings immer komplizierter. Irgendwann kriegst du dann auch PCs, wo die dann sagen, ja, weiß ich nicht, ist kaputt, geht nicht mehr an, kümmere dich mal drum oder so. Und dann muss man halt selber den Fehler suchen. Dann baust du da alle möglichen Teile aus und ein und testest die. Oder du kriegst zum Beispiel gesagt, keine Ahnung, mein neuer PC, ich brauche einen neuen PC, weil der den neuen Fußballmanager 2024, was auch immer, nicht vernünftig abspielen kann. Und dann hast du da auch Programme, du hast da auch Apps, die du dann in dem Spiel dann halt installieren kannst. Irgendwie so eine Art 3D-Mark-Geschichten und sowas, ne? Und kriegst ein bestimmtes Budget und kannst dann selber überlegen, was du für Teile bestellst, um dann halt PCs zusammenzubauen. Irgendwie ist das echt ganz witzig, aber es ist wahnsinnig repetitiv, weil egal wie die Aufträge sind, letztlich ist es doch halt immer wieder das Gleiche. Du schraubst oder du klickst andauernd irgendwelche Schrauben und Kabel an. Dann kriegst du von den Kunden auch immer eine Bewertung. Je nachdem, wie gut du gewesen bist, halt bis zu 5 Sterne. Die wollen dann manchmal auch so Sachen wie, ich möchte bitte gelbe Kabel in meinem PC haben oder sowas oder halt eine RGB-Beleuchtung oder so. Und dann, wenn du das alles nicht befolgst, dann ja, gibt's halt Punktabzug und solche Sachen. Also es ist, naja, ich sag mal, ich habe 5 Euro oder sowas mal in einem Sale dafür bezahlt und ich habe da bestimmt 20 Stunden reingesteckt oder so, weil das sowas Meditatives irgendwie ist. Ich habe nie verstanden, warum Leute den Landwirtschaftssimulator zum Beispiel spielen. Das finde ich einfach unfassbar langweilig. Also keine Kritik an jemanden, der das spielen will. Ich persönlich mag es halt einfach nur nicht, weil ich da nie verstanden habe, was daran so toll ist. Aber jetzt habe ich so ein bisschen bemerkt, dass man wirklich mit so einem Berufssimulator irgendwie echt Zeit verbringen, Zeit totschlagen, ich weiß es nicht, kann. Ich habe da eigentlich eine ganz nette Zeit gehabt. Ich bin dann allerdings im März auch eine Woche im Urlaub gewesen. Und vor dem Urlaub habe ich dann irgendwann mal aufgehört. Und danach habe ich es nie wieder angefasst, weil als ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich gedacht, spielst du das weiter? Und dachte ich, boah, nee, nicht schon wieder irgendwie, dann hängst du da wieder 10 Stunden und machst immer das Gleiche. Und dann habe ich es halt gelöscht und jetzt ist gut. Aber so für 20 Stunden habe ich echt viel Spaß gehabt. Ja, Spiel Nummer 2, was ich auch gespielt habe und jetzt immer noch spiele, das ist ein Remaster und zwar von Suikoden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Suikoden 1 und 2. Ist ein JRPG, was für die PlayStation 1 rausgekommen ist. Und das ist echt ein tolles Spiel. Natürlich auch alt und Zufallskämpfe, wenig Komfort und sowas, klar. Aber es ist nichtsdestotrotz ein richtig schönes Spiel, weil es auch eine sehr spannende Story hat. Im Teil 1 ist sie noch nicht ganz so ausgefeilt, Teil 2 ist da wesentlich besser. Und das ist ein Spiel, was auf der PlayStation 1 mittlerweile richtig teuer ist. Wenn du da als Sammler dieses Spiel wirklich haben willst, auf CD mit OVP und mit Anleitung und allem drum und dran, da kannst du 3-stellige, teilweise sogar 4-stellige Preise hinlegen, wenn das in einem guten Zustand ist für beide Teile. Ich habe irgendwann mal auf so einer Retro-Börse einen Händler gesehen, der hatte da wirklich die Dinger liegen für knapp 2000 Euro das Stück. Das ist natürlich absurd, aber also es ist ein richtig, richtig...
Ich weiß auch, ob die wirklich gekauft werden.
Nee, ich glaube nicht. Die gehen immer irgendwie auf die Reise. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der die irgendwann mal los wird. Aber auch bei eBay, also ein paar hundert Euro sind da halt realistisch und das wollte ich natürlich nie ausgeben. Ja, und jetzt gibt es halt ein Remake von dem, ein Remaster von diesen beiden Teilen für die Switch und auch für Steam und für andere Systeme und das ist halt echt schön. Man spielt da halt so einen kleinen Jungen und ja, man lebt in so einem Land, in dem große Unzufriedenheit ist über die Regierung, über den Kaiser und seine Armee. Man kriegt dann halt relativ schnell mit, dass da viel Korruption im Spiel ist und dass es auch eine böse Zauberin gibt, die den Kaiser beeinflusst hat. Der eigene Vater ist da aber halt in der kaiserlichen Armee und man stellt sich dann selber irgendwann, also das kann ich ruhig spoilern, weil das in den ersten Minuten passiert. Man stellt sich dann sofort halt eigentlich gegen diese kaiserlichen Armeen und tritt dann so einer Befreiungsarmee oder Rebellenarmee, je nachdem, wer das halt sagt, je nachdem, in welcher Perspektive, tritt diese halt bei und versucht sich dann halt zu wehren, rekrutiert Leute und kriegt halt eine große Armee und naja, hat dann halt so ein typisches JRPG. Was da aber so toll ist, ist, du kannst bis zu 108 Leute rekrutieren, die du dann auch alle einsetzen kannst. Und wenn du das perfekte Ende haben willst, musst du die auch alle kriegen. Und dann gibt's noch so ein Basenbau nebenbei. Also du eroberst irgendwann eine Festung, in der du dich dann zurückziehst, wo dann halt dein Hauptquartier ist. Und diese Festung wird im Laufe des Spiels immer größer, je mehr Leute du rekrutierst. Und das ist irgendwie auch echt ein ganz, ganz netter Nebeneffekt. Das macht richtig Spaß. Was mich da ein bisschen nervt, ist, dass das Inventar relativ komplex ist. Also ich habe jetzt 20 Stunden auch darin gespielt, bin so bei 2/3 des Spiels, also ich bin fast durch. Und ich sag mal, 5 Stunden habe ich mit Sicherheit damit verbracht, dass ich irgendwelchen Leuten Sachen aus dem Inventar rausgenommen habe und die anderen gegeben habe. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr bis zu 108 Charaktere habt, die könnt ihr nicht alle irgendwie ausrüsten, so viel Geld habt ihr nicht. Da muss man also immer irgendwelche Waffen und Rüstungen und sowas halt hin und her schieben. Und das ist, im zweiten Teil ist das schon deutlich besser. Den hatte ich früher auch mal angespielt. Aber im ersten ist das noch relativ, relativ unkomfortabel. Aber nichtsdestotrotz ein richtig schönes Spiel. Und also wenn man dieses Remaster irgendwo mal günstig kriegt, dann kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Und ich werde es auch mit Sicherheit durchspielen. Also das ist ganz klar das Ziel. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Folge dann erzählen, dass ich es durchgespielt habe. Genau, das waren 2 Spiele und wie gesagt, ich könnte jetzt noch diverse mehr nennen, aber ich belasse es mal dabei, um den Rahmen hier nicht komplett zu sprengen und frag mal den Poldi, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also bevor ich mit den Spielen anfange, ich kann gleich mal was sagen, was ich bereut habe. Ich hatte Suikoden auf der PS1 und habe es verkauft vor 15 Jahren oder so.
Passt aber gut zum Thema heute.
Was habe ich gespielt? Ich habe zwar ein paar Sachen gespielt, meist lasse ich aber leicht zusammenfassen und ihr dürft dreimal raten, was dabei ist. Ein Katzenspiel. Ever Seen a Cat, Ever Seen a Cat 2 und Ever Seen a Cat 3. Das sind mehr oder weniger Klone von den Full of Cats Spielen. Und A Planet Full of Cats ist jetzt vorgestern, glaube ich, rausgekommen. Das habe ich auch schon. Habe ich aber erst angefangen zu spielen. Und dann habe ich noch gespielt. Es sind ein paar Sachen halt. Ich habe es einfach mal spielen müssen, weil ich nur so böse Sachen gelesen habe. Hatred, war in der Aktion um 1 Euro irgendwas. Das darf man ja bei euch nicht spielen. Ich weiß warum. Also
sagt mir gar nichts, ja.
Wenn man, Postal 1 war ja schon sehr, na, aber bei Hatred muss man wirklich einfach nur Leute abschießen, aber die sind halt einfach nur da und man ist halt auf Gott und die Welt angepisst und schießt die halt ab. Die haben nichts Böses getan, die tun auch nichts, außer die Leute, die Polizei, die dann kommt. Ja, also ich kann, es ist nachvollziehbar, warum es bei euch nicht spielt, sagen wir es mal so. Ich habe auch gespielt Footgun Underground. Das ist Marcus Magic Football auf cool. Man, also ein Level ist ein Bildschirm groß und man muss immer Gegner kaputt machen und das macht man mit einem Fußball. Mhm. Diese Fußbälle kann man auch upgraden. Man muss schauen, wie man die Fußbälle trifft, wie stark man sie wegschießt, damit man eben mit dem Fußball auch die Gegner trifft und nicht der Gegner einen selbst trifft. Das wäre nämlich relativ schlecht. Ich habe es noch nicht lang gespielt. Es schaut recht nett aus, ist super für zwischendurch. Und zu guter Letzt habe ich wieder angefangen zur Beruhigung Stardew Valley.
Oh, wie schön.
Ja, ich habe es schon etwas weiter gespielt als damals. Ich habe es jetzt auch wieder länger liegen lassen. Sollte ich jetzt wieder anfangen? Was ich wirklich sträflich vernachlässige bei Stardew Valley ist die Sache mit dieser Interaktion und Freundschaften schließen und diese ganze Scheiß. Ich konzentriere mich da eher auf Sachen anpflanzen und in der Mine herumrennen. Aber ja, da sollte ich mich, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr mit den Leuten dort interagieren. Es gehört ja auch dazu zu dem Spiel. Wie gesagt, ich habe es noch nicht lang gespielt. Es ist jetzt erst einmal der Frühling vorbei.
Im ersten Jahr.
Vom ersten Jahr. Genau, im ersten Jahr, okay. So ist es. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich es. Dann dauert schon eine Runde, eine Partie eine Zeit lang. Also das ist jetzt seltsamerweise nicht was ich wirklich jetzt zwischendurch spiele, sondern das spiele ich dann schon Stunde, zwei Stunden, weil er so schön ruhig ist, so entschleunigt. Das ist wirklich angenehm, muss ich sagen. Das jetzt die Spiele recht schnell zusammengefasst. Was ich jetzt allerdings habe, was ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, sind diese zwei Projekte, die ich am Laufen habe. Ein größeres, ein kleineres. Das kleinere, da bin ich schon sehr gespannt, ist das Update meiner Gameboy-Kamera. Da habe ich gedruckt ein neues Gehäuse für den Gameboy-Kamera-Cartridge. Auf was ich jetzt noch warte, das ist leider noch nicht angekommen, ist ein Objektiv. Und zwar diese Objektive, diese kleineren Objektive, die man normalerweise für Sicherheitskameras verwendet. Denn mit dem neuen Gehäuse, da kommt dann die Platine rein und da wird dann auch noch der Chip von der Kamera und so reingeschraubt. Mit diesem neuen Gehäuse kann ich das Objektiv dran schrauben. Dieses Objektiv lässt mehr Licht an den Chip und ich kann zoomen. Sprich, Fotografie mit der Gimbal-Kamera wird noch cooler. Und rein theoretisch könnte ich auch noch andere Objektive kaufen, um noch näher ranzoomen zu können. Warum ich das auch immer will mit der Gimbal-Kamera. Aber okay, mit dem bin ich jetzt zumindest dann schon etwas flexibler und es schaut noch seltsamer aus als vorher, wenn ich mit der Gimbal-Kamera fotografiere. Aber wurscht. Das größere Projekt, das ich habe, ist der C64-Koffer, wo mir noch ein paar Bauteile fehlen, wie zum Beispiel der C64 Ultimate, ja, der reinkommt. Ja. Da hatte ich ja ein paar Hindernisse zu überwinden noch bei der Planung, weil bei diesem Koffer, das ist wirklich so ein schöner alter Oldschool-Retro-Koffer, so ein Reisekoffer. Da kommt ganz einfach in den Deckel, kommt ein Monitor rein, Tastatur ist ganz normal im Koffer, man kann sie aber rausklappen. So wie so ein Pop-Up-Ding. Ich habe vor, dass ich das Ganze auch noch ein bisschen herrichte, so 80er-Jahre-mäßig, Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Mit, keine Ahnung, Micro-Machines habe ich da zum Beispiel, die zu Deko und so weiter. Beim Monitor hatte ich schon mal Probleme, den richtigen Monitor zu finden. Der vierte Monitor war es dann aber auch noch nicht wirklich. Weil für den C64 Ultimate brauche ich einen 4:3 Monitor. Weil der 16:9 Monitor, der würde zwar auch funktionieren, aber er ist zu schwer und er nimmt zu viel Platz weg. Und vor allem noch einmal, er ist zu schwer, wie der ein Koffer. Die Standardmonitore haben einen 5:4 Format, die strecken das Bild, also brauche ich einen 4:3 Monitor. Also 16:9 war nichts. 5:4 Monitor, 19 Zoll, auch nichts. 4:3 Monitor war auch nichts, weil das war ein günstiger um 10 Euro aus Anfang der 2000er und das waren meistens nur Büromonitore mit einer Reaktionszeit von, ich glaube, 42 Millisekunden. Das war ein Traum, diese Schlieren, die das gezogen hat, das war Wahnsinn. Jetzt habe ich einen, der hat 16 Millisekunden, 4:3, ein wunderschöner Monitor, qualitativ echt hochwertig mit Metallgehäuse, das dann wegkommt, weil es wieder zu schwer wäre, und mit Glasplatte vorne drauf. Das Problem bei diesem Monitor ist, dass die Hintergrundbeleuchtung im Arsch ist, also fast im Arsch. Die wird nimmer lang leuchten. Man merkt das schon beim Einschalten, hat das Ganze einen Rotstich, das dann in einen dezenten Gelbstich übergeht, und die Hintergrundbeleuchtung ist auch nicht so hell. Wäre alles halb so dramatisch, macht man halt den Raum etwas dunkler. Aber, und das ist jetzt was, das weiß auch noch nicht der Chris, das habe ich nämlich in Discord noch nicht geschrieben, der wahre Grund, warum ich das jetzt mache, dieses Tuning des Monitors, ich werde ihn nämlich umrüsten auf eine LED-Hintergrundbeleuchtung, und das ist eine Scheißarbeit, weil da muss man nicht nur die Monitor zerlegen, sondern das LCD-Panel selbst, das dann vielleicht in 25.000 Teile zersprengt. Wurscht, der wahre Grund, warum ich das mache, ist, dass der Monitor zu dunkel ist. Das wäre noch schlüssig, aber er muss aus einem ganz einfachen Grund heller sein. Der Monitor bekommt auch so einen schönen Rahmen, wie diese Röhrenmonitore haben, ja, so ein Zentimeter dick rundherum. Und der Monitor würde im jetzigen Zustand, weil er so dunkel ist, nicht stark genug leuchten, um diesen Rahmen zu beleuchten, damit es authentisch ist wie bei einem Röhrenmonitor. Und deswegen muss die Hintergrundbeleuchtung heller sein. Es ist ein strunzdämlicher Grund, warum ich mir das antue, dieses Ding zu zerlegen und möglicherweise, dass ich es kaputt mache, hat nur 20 Euro gekostet, aber wurscht, es muss sein. Ja, das in aller Schnelle. Wie schaut's bei dir aus, Micha?
Tja, ich hatte wieder Zeit mit dem VCS verbracht, hat weiter Millie und Crack gespielt, wovon ich ja letzte Folge schon erzählt habe. Und dann kamen wieder zwei Neuerscheinungen raus fürs VCS und da hatte ich mir dann auch eine gekauft, und zwar Escape from 2049. Das war wohl mal ein Kickstarter, wenn ich richtig recherchiert habe, für Sega Mega Drive Spiel. Ist ein Plattformer, Puzzle-Plattformer auch. Erinnert mich ganz stark an ein Shareware-Spiel, was ich mal Mitte der 90er gespielt habe, mit so einem Robocop-artigen Roboter. Aber ich komme leider nicht mal drauf, wie das hieß damals. Ich weiß noch, dass das auf manchen Shareware-CDs wie Pegasus und so drauf war. Und so hat so ein bisschen so die Anleihen an diese Spiele von der Zeit. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ist nicht ganz einfach, aber fair. Also man kommt nach und nach weiter, die Rätsel sind ganz witzig drin. Ist, kann man sagen, würde ich schon fast sagen, eine Empfehlung. Ist natürlich, wie gesagt, VCS-mäßig wieder sackteuer gewesen. Ich weiß nicht mal, wie viel Euro ich da Atari in den Rachen geschmissen habe, aber das habe ich mich halt nicht arrangiert mittlerweile. Und das andere werde ich mal wahrscheinlich auch noch irgendwann gönnen. Das sieht aus wie so ein Zelda-artiges RPG. Aber da hat man jetzt erstmal so ein bisschen angetan. Ansonsten, ja, halt nach wie vor auf dem VCS hier ein bisschen das Arty, was ich schon erzählt habe, dieser Hero-Klon halt. Dann hatte ich auf der Evercade mal Super Turrican angefangen, war da aber schnell frustriert, weil ich bin einfach zu alt für den Scheiß oder das ist zu schwer mittlerweile oder beides, keine Ahnung. Dann hatte ich mal probiert, ob die Cheats, die es auf dem SNES gab, da auch funktionieren. Und das hat bei mir nicht geklappt. Dann hatte ich mal ins Evercade-Discord, hatte ich dann reingeschrieben, wie das ist mit den Cheats, da schreibt mir ja jeder zurück, ja, das funktioniert. Und dann hatte ich es wie durch Geisterhand. Ich hatte nichts anderes gemacht als vorher, da hat es funktioniert. Und wahrscheinlich spiele ich das jetzt auch mal gecheatet einfach mal durch, nur dass ich das Spiel mal komplett anschauen kann. Ja, wie gesagt, alles andere ist mal jetzt zu, das artet den Stress aus.
Ja, sag mal, ich habe eine Frage dazu. Ich habe mir das Turrican auch bestellt fürs Evercade. Allerdings war ich ein bisschen spät dran und jetzt ist es halt vergriffen. Und also Amazon sagt, irgendwie bis Ende April wird es wohl geliefert. Also ich werde es halt bald bekommen, aber ich habe es noch nicht. Aber wie ist denn das? Gibt es denn da, also diese Turrican Flashback, die habe ich ja. Und da gibt es ja auch eine Rückspulfunktion und so. Und ich glaube, da gab es auch ein Cheat-Menü. Gibt es sowas bei der Evercade alles nicht?
Nee, also so, du kannst bei den Director's Cut-Versionen sind keine Cheats drin. Ah, die haben sie komplett rausgenommen, hatten sie auch im Forum geschrieben. Bei den normalen Versionen ist es wohl machbar. Wobei, wie gesagt, ich hatte das jetzt nur bei der Super Nintendo-Version da ausprobiert. Bei den anderen, glaube ich, gibt es einen Cheat, wo man sich ins Highscore-Menü irgendwie einen gewissen Namen reinschreiben muss. Aber alles irgendwie sperrig, weil halt die Tastenbelegungen nicht immer so sind wie bei dem Originalen. Das hat jetzt hier bei einem Super Turrican hat das ganz gut geklappt, weil es irgendwie dreimal L, dreimal R, dreimal L und pausieren und dann ist er drin. Also das war noch easy, ne? Keine Verrenkung irgendwie, die man machen muss. Aber fällt mir noch gerade ein, ich muss noch die anderen Sachen vorbestellen, die kommen jetzt auch wieder Ende des Monats hier, Activision und so.
Bist du immer noch beim Fullset?
Ja, ja, nach wie vor. Das will ich auch beibehalten.
Turrican muss ich auch noch bestellen, das ist auch ein Cartridge, den ich haben will, sobald er wieder lieferbar ist. Oder ich bestelle direkt bei Funstock eins von beiden, schauen wir mal. Wenn ein bisschen was zusammenkommt und es sich auszahlt.
Ja. Ja, dann sollen wir mal wieder ins Kernthema gehen.
Ja, würde ich sagen. Gute Idee.
Gute Idee. So, wer fängt denn an?
Also ich habe schon angefangen mit, ich hatte Suikode.
War ein guter Einstieg.
Das war übrigens Zufall, das war nicht abgesprochen.
Ja, wenn ihr wollt, kann ich ja mal anfangen. Und vielleicht fällt euch dazu ja dann auch noch das ein oder andere ein.
Also ich habe ein, zwei Anekdoten.
Also ich warne nur vor, das ist auch gleich das Größte meiner Serie an schlechten Entscheidungen. Na gut, das war eigentlich eine Serie, es war eigentlich eine einzige. Und das war das Auflösen meiner Sammlung so um 2004, 2005 herum. War echt ein beschissener Zeitpunkt. Da habe ich meine Sammlung wirklich so gut wie komplett aufgelöst. Und ich hatte viele Sachen. Also ich hatte wirklich sehr, 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 sehr viele Sachen. Das waren, ich glaube, zur Hochzeit waren das um die, ich glaube, 40, 50 unterschiedliche Konsolen und Computer. Also wirklich unterschiedliche, nicht gleiche. Weil die Leute haben es dann nachgeschmissen. Man hat das zu der Zeit, also gerade Ende 90er, Anfang 2000er, hat man die Sachen saugünstig bekommen. Atari Lynx 2 habe ich gekauft auf einem Flohmarkt, inklusive zwei Spielen um, das war sogar schon Europreis, um, ich glaube, 25 Euro. 25 Euro, ein Geschenk, ja.
Unfassbar.
Wahnsinn.
Und ein Atari 800 XL, der hat mich, glaube ich, das war irgendwo in Niederösterreich, 8 Euro kostet und lauter solche Sachen. Ich habe die Sachen gekauft um einstellige bzw. zweistellige Euro-Bereiche. Preise. Das war Wahnsinn. Das Coolste, was ich, oder eines der coolsten Sachen, die ich hatte, war ein Osborne 2. Bei dem ist allerdings nur der Name cool. Das war ein Laptop. Also Laptop, wie man sich ihn halt in Anfang 80er oder so, ich glaube, es war sogar Ende 70er, vorgestellt hat. Der hat, also man konnte die Tastatur vorne dran klipsen. So ähnlich wie beim SX64. Der hat ausgeschaut wie eine Nähmaschine im zusammengeklappten Zustand. Hatte zwei Diskettenlaufwerke, einen, keine Ahnung, 5 Zoll Röhrenmonitor vorne drauf. Hat sogar noch funktioniert, also hat sich zumindest einschalten lassen. Benutzen konnte ich nicht, weil ich hatte ja keine Disketten für einen Osborne 2. Wer hat für einen Osborne 2 Computer Disketten? Aber wirklich, der hat wirklich ausgeschaut, der hat auch einen Griff hinten. Der hat ausgeschaut wie eine Nähmaschine mit Hülle halt. Ich will mich jetzt nicht beklagen, ich habe für das, was das Ganze gekostet hat, auch natürlich dementsprechend Geld bekommen. Und das war so derzeit auch die richtige Entscheidung. Kleine Wohnung, erstes Kind ist am Werden gewesen. Da braucht man halt natürlich ein Geld. Wäre nicht schlecht. Ja, aber manche Sachen bekommt man heutzutage schwer bis gar nicht, die man halt Anfang der 2000er noch einfach bekommen hat. Ein Fairchild Channel F, gut, hat nicht funktioniert, aber er war da. Master System 1 und 2, ein Intellivision war dabei, Vectrex nicht. Da würde ich mich ärgern, wäre da ein Vectrex dabei gewesen. Aber nein, der war nicht dabei, den wollte ich damals schon immer haben. Und damals war er mal schon zu teuer und der war er viel billiger als heute. C64 natürlich, viele C64 damals schon. Da habe ich nicht alle verkauft. Also C64 war mir damals schon heilig. Ich hatte zwar eine große C64-Sammlung, die ich auf einen Schlag verkauft habe, zu großen Teilen mit Monitor, mit Originalspielen. Also das Paket war ziemlich groß. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich ehrlich dafür gekriegt habe. Ich weiß nur, dass es so schwer war. Und ich habe es nicht allein tragen können, sondern ich habe es mit einer, wie sagt man in Deutschland eigentlich, zu einer Sackrodel. Bei uns heißt es Sackrodel. Dieses Ding, mit dem man halt schwere Pakete rollen kann.
Ja.
So die Pakete. Sagt man Sackkarre.
Sackkarre.
Ja, Sackkarre.
Gut, das Sack ist gleich. Ja, also es war, ich darf gar nicht so viel überlegen, was da wirklich auch noch, was da wirklich alles dabei war. Es war, es waren natürlich auch viele von diesen Pong-Konsolen-Klonen dabei. Aber ja, es ist Game Gear natürlich auch. Gut, habe ich jetzt auch unnötigerweise viel zu viel Game Gear. Das ist, bei mir sind Game Gears heute wie PlayStation 2 oder PlayStation 1. Wenn ich irgendwas aufmache, habe ich ein Game Gear drinnen. Ich träume schon schlecht davon. Aber gerade das, was mich nicht interessiert, oh. Wurscht. Ich habe Gott sei Dank die wichtigen Sachen wiederherstellen können. C64, das ist sowieso das Wichtigste und halt noch ein bisschen Gameboy und Mega Drive. Wobei, Mega Drive habe ich leider, fiel mir leider trotzdem immer noch Spiele, die ich damals hatte, weil ich will ja ganz einfach nur die Sachen wiederhaben, die ich damals hatte. Also nicht damals Anfang der 2000er, sondern damals, als ich die Konsolen hatte. Das war Anfang der 2000er, waren die Sammlungen auch schon ziemlich mehr oder weniger komplett. Wenn es allerdings um Spiele geht wie Mega Drive Blaze of Vengeance, wenn man es komplett haben will, müsste man schon tief in die Tasche greifen, und zwar so tief, dass ich nicht bereit bin, so tief in die Tasche zu greifen. Auch wenn es es vielleicht wert wäre, mir ist es das nicht. Vernünftig bin ich doch im Alter schon geworden. Also das ist was, was ich, auch wenn es damals die richtige Entscheidung war, am meisten bereue, dass ich wirklich so rigoros die Sammlung, ich habe sie nicht mal verkleinert, ich habe sie wirklich aufgelöst. Denke, verkleinern hätte auch gereicht. Zumindest diese 64 Sachen behalten und Mega Drive. Aber immerhin. Ja. Das war meine erste traurige Geschichte. Ich übergebe zu Christos, doch schon lange ich geredet.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, sowas kenne ich natürlich auch. Ich glaube, das kennen wir alle. Gerade wenn man so irgendwann auszieht und seine erste kleine Wohnung hat, dann hat man halt einfach wirklich wenig Platz. Und das war dann auch immer so eine Zeit, wo einem die Sachen dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel wert waren, weil man dann auch festgestellt hat, als man dann nicht mehr zu Hause gewohnt hat, was so das Leben auf einmal kostet. Und dann ist halt so eine alte Konsole, die da eigentlich nur rumliegt, vielleicht auch nicht mehr ganz so spannend und wichtig gewesen. Ja, ich habe auch sowas Ähnliches. Allerdings gehe ich noch ein bisschen weiter zurück. Und zwar habe ich auch mal überlegt, was ich wirklich bedauere. Ich meine, wirklich bereuen tue ich, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich habe auch nie so richtig krass seltene Sachen gehabt. Also sowas wie, weiß ich nicht, wie so ein Vectrex oder so, oder so ein Virtual Boy von Nintendo, also solche Sachen, die wirklich heute sehr, sehr selten sind, die man kaum noch sieht. Sowas habe ich nie besessen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass so meine erste Spielerfahrung, das waren diese Game & Watch Teile. Und da hatte ich zwei. Das eine hieß Oil Panic. Das ist so ein Game & Watch mit zwei Bildschirmen von Nintendo. Im oberen Bild steuert man da halt, also so ein typisches LCD-Pieps-Spiel, ne? Im oberen Bildschirm steuert man dann so eine Figur, die einfach nach links und rechts läuft mit so einem Fass und oben an der Decke, von der Decke tropfen Öltropfen, weil da halt so eine Leitung undicht ist. Und die fängt man auf, irgendwann ist das Fass voll und dann geht man raus aus dem Gebäude, links oder rechts, und kippt das Öl, was man aufgefangen hat, runter. Und unten ist dann halt noch ein zweites Figürchen, was dann wiederum das Öl, was dann da halt runterfällt, dann auch nochmal auffängt und dann irgendwie abtransportiert. Halt ein ganz simples Spiel. Ja, ich weiß noch genau, dass ich das irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe oder zum Geburtstag, was ja bei mir zeitlich fast das gleiche ist. Deswegen kann ich es nicht mehr auseinanderhalten. Aber irgendwann habe ich das geschenkt bekommen und ich fand das total toll, auch wenn es halt ein simples Spiel ist. Und irgendwann lag es halt in der Ecke und ich weiß sogar heute gar nicht mehr genau, was damit passiert ist. Also irgendwann werden wir es sicherlich einfach verkauft haben als Gebrauchtgerät und dafür dann vermutlich irgendwie 10, 20 D-Mark oder sowas bekommen haben. Ja, und das ist ein bisschen bedauerlich, wenn man so überlegt, was die Sachen halt heute kosten. Erstens sind die wirklich sehr teuer und zweitens sind sie halt auch kaum noch zu kriegen. Also gut erhaltene Game & Watch-Geräte sind wirklich selten geworden. Es gibt einige, ich habe mir mal ein paar angeguckt, auch auf so einem Retro-Flohmarkt, weil es mich dann doch nochmal interessiert hat. Und es gibt relativ viele, wo einfach diese Bildschirme, da ist so eine Folie drin, die dann irgendwann einfach nachdunkelt oder vergilbt und dann sieht man halt nichts mehr oder fast nichts mehr. Also noch viel weniger als früher schon. Das war ja damals schon eigentlich sehr schwierig. Da konnte man ähnlich wie beim Gameboy, aber halt noch schlimmer eigentlich, wirklich nur mit perfektem Licht irgendwas spielen. Und das wird halt heute im Laufe der Zeit nicht besser. Und ja, das ist auch so ein Punkt, wenn du heute so ein gutes Game & Watch für 100, 200 Euro irgendwo kaufen kannst. So solche Angebote gibt es natürlich schon noch. Teilweise sind die dann auch restauriert. Und dann überlegt man sich aber, dass das halt so ein, also wirklich ganz, ganz simples LCD-Spiel ist, wo man eigentlich nicht mehr macht, als nach links und nach rechts zu laufen, dann ist es mir das Geld halt wirklich nicht wert, das nochmal irgendwie nachzukaufen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass ich das halt mal hatte, dann finde ich es schon sehr, sehr schade, dass das irgendwann abhanden gekommen ist. Das war das Oil Panic und ich hatte ein zweites Spiel, das habe ich mir sogar wirklich irgendwann mal, aber auch schon vor einigen Jahren wieder nachgekauft, als die Sachen noch relativ günstig waren und ich da wirklich mal auf einen Schnapper bei Kleinanzeigen gestoßen bin. Das war Donkey Kong 2. Das war so ein Spiel, da hat man halt so einen kleinen Affen gesteuert und hat die Affenmama oder den Affenpapa, ich weiß es nicht mehr, befreit. Der war nämlich im oberen Bildschirm in Ketten gelegt und man musste einen Schlüssel einsammeln und die Ketten lösen und dann konnte man den halt befreien und dann wurde das Spiel im Laufe der Zeit halt immer schneller. Das war auch so ein Teil, was ich halt ewig gespielt habe. Ich fand's großartig und ja, die Dinger sind leider halt irgendwann einfach weg gewesen in meiner Kindheit. Wie gesagt, ich kann gar nicht mehr sagen, ob ich die irgendwie verkauft habe, ob die kaputt gegangen sind oder sowas, ob das eine bewusste Entscheidung war, sich von den Dingern zu trennen. Vielleicht haben wir die auch verschenkt an irgendjemanden, als ich dann auf anderen Konsolen gespielt habe und das nur in der Ecke lag oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber das finde ich sehr schade, weil das auch so ganz, ganz frühe Weihnachtsgeschenke von meinen Eltern waren. Das hätte ich heute wirklich noch sehr, sehr gerne. Und es ist ja immer so, mit Geld kann man letztlich fast alles kaufen, aber wie gesagt, die Preise, die sind so absurd, vor allem auch dafür, wenn man bedenkt, dass die Spiele halt wirklich extrem simpel sind, da habe ich keine Lust, irgendwie einen dreistelligen Betrag für sowas irgendwie noch hinzulegen. Und das sind aber auch Spiele, die auf dem Emulator halt null Spaß machen. So ein ROM kann man sich runterladen, dann kann man das irgendwie auch auf einem Raspberry Pi oder wie auch immer halt spielen. Aber das bringt halt alles nichts. Also da muss man dann wirklich dieses kleine piepsende Ding mit dem Briefmarkengroßen Bildschirm in der Hand haben. Ansonsten braucht man das halt gar nicht nochmal spielen.
Ich habe immer alle beneidet damals, die diese coolen Game & Watch LCD-Spiele hatten. Ich hatte immer nur diese billigen Formel-1-Dinger und nicht diese coolen Mario-Dinger oder die zum Aufklappen überhaupt. Ich habe ein paar hier, auch Game & Watch sogar, Bomb Sweeper heißt das, wo bei denen der obere Bildschirm eigentlich für nichts gut ist. Man spielt ja immer unten. Das Donkey Kong 2 ist das Orange, ne?
Ja,
weißt du
genau.
Das auswendig? Mhm. Das habe ich auch. Pinball habe ich und noch irgendwas, keine Ahnung. Die sind mir aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir eines von, da fällt mir das damit mal ein, Sun irgendwas. Das sind die Buttons von dem LCD-Spiel, die schon aussehen wie Karos. Nur halt breiter als hoch. Da ist man eine Kellnerin und muss Leute am Tisch bedienen. Und das ist mir deswegen wichtiger gewesen, weil das hatte ich damals. Eins fehlt mir dann noch. Auch da weiß ich die Marke nicht, aber das ist auch eine Marke, die mehrere LCD-Spiele rausgebracht hat. Die waren dann etwas kleiner und orange mit kleinen, ovalen, schwarzen Buttons. Da war man ein Typ in einem Rettungsboot und hat immer zu einer Insel rudern müssen, jemanden einsammeln und dann wieder rüber zum Schiff. Man hat aber aufpassen müssen, weil bei der Insel war irgendein Arschlochaffe, der mit Kokosnüssen geworfen hat und im Wasser waren Haie. Ja, aber ansonsten hatte ich nur, wie gesagt, Formel 1 oder Tennis, diese ganz, ganz billigen Dinger.
Ich glaube, solche Dinge hatte ich früher auch. Also von Nintendo, die richtig guten, wie gesagt, nur die zwei, aber es gab ja damals auch so eine LCD-Spiele, die wirklich auch nur, keine Ahnung, 10 Mark oder irgendwas gekostet haben, die dann auch relativ simpel waren. Da hatte ich auch so zwei, drei, aber...
Aber auch da bringst du mich schon wieder, da bringst du schon wieder eine Erinnerung hoch, etwas, das ich bereue. Und zwar, ich weiß nicht, das ist schon länger her, 4, 5, 6 Jahre, irgend sowas. Da bereue ich, dass ich Flohmarkt keine Minute schneller war. Da war ich an einem Stand, da bin ich gerade frisch zu dem Stand hingekommen. Genau als ich dann gesehen habe, da liegt ein Zelda-LCD-Spiel auf Klapp. LCD-Spiel.
Oh.
War das aber schon verkauft? Der links von mir hat es schon genommen und drückt dem Verkäufer 3 € in die Hand.
Boah, 3 €.
Und da habe ich noch nicht gewusst, wie teuer das ist.
Da muss ich auch mal nochmal ganz kurz reingrätschen, weil 3 €, da klingelt bei mir auch gerade was. Und zwar habe ich, das ist noch gar nicht so lange her, 2, 3 Jahre oder so, da habe ich bei Kleinanzeigen mal eine Anzeige gesehen, da hat jemand 10, 12 Atari 2600 Spiele verkauft mit OVP und Anleitung, teilweise in einem sehr guten Zustand, teilweise halt so mittelmäßig, klar, bei dem Alter, ne? Und der hatte die für, also insgesamt irgendwie für 50 €, also für 3 € das Stück drin. Dann habe ich den angeschrieben und wollte die alle nehmen. Ich hätte dem auch mehr Geld gegeben, weil das war wirklich unglaublich wenig. Es hat sich dann herausgestellt, der wusste halt gar nicht, was das ist. Der hat ja nichts mit zu tun gehabt. Der hat tatsächlich die Wohnung von seinem Bruder, der nämlich verstorben ist, aufgelöst. Und der hatte diese Spiele da irgendwie noch im Schrank rumliegen. Und dann hat er die bei Kleinanzeigen reingestellt. Und was passiert ist, ist Folgendes. Da ist dann wirklich einer gewesen, da war auch E.T. dabei. Das legendär schlechte E.T. für den Atari 2600 mit OVP und Anleitung. Und da hat jemand dieses eine Spiel, nur dieses E.T. ihm für 3 € abgeknöpft und den ganzen Rest da liegen lassen. Und ich habe mich so, also für ihn, aber auch für mich geärgert, weil ich hätte die ganze Sammlung mitgenommen. Und also wie man dann auch noch so geiern kann, dass man wirklich nur diese eine Perle dafür für 3 Euro dem armen Mann abknöpft, der nicht weiß, was er da halt verkauft hat. Und das fand ich echt gemein.
Ja, so kommen Erinnerungen hoch. Willkommen bei der Retro-Gamer Selbsthilfegruppe. Micha, was bedrückt dich? Sprich dich aus. Du bist nicht alleine.
Bei mir war es auch sehr traurig. Was heißt traurig eigentlich? Also ich war mit so, ich glaube, ich war 7 oder 8 Jahre alt. Da musste ich ins Krankenhaus, weil die Mandeln raus mussten. Und weil ich dann so tapfer ins Krankenhaus gegangen bin, hieß es dann, okay, für die Zeit, damit du Ablenkung hast, bekommst du einen Gameboy. Und da hatte ich damals wirklich den Nintendo Gameboy damals bekommen. Leider nur mit Tetris, war ja damals in der Originalverpackung als dabei. Weil alles andere wäre dann too much gewesen, ne, dass ich dann noch Mario oder so bekommen hätte. Also hatte ich nur erstmal den Gameboy bekommen. Und hat mit dem dann wirklich den ganzen Krankenhausaufenthalt gespielt, wie Olle. Ne. Hat dann später, weiß ich noch, dann kurz darauf, hatte ich dann noch Super Mario Land bekommen. Noch ein paar Spiele und dann kam irgendwann der Tag, als Atari ja das Lynx veröffentlicht hat. Und das konnte man bei uns dann hier auch kaufen. Ich wollte unbedingt das Lynx haben und hatte dann zugunsten von dem Lynx den Gameboy verkauft. Und ich hatte das Lynx dann noch gar nicht so lange gehabt, als ich gemerkt habe, ich glaube, das da war eine Fehlentscheidung gewesen. Weil halt, wie gesagt, ne, immer 6 Batterien. Ruckzuck leer gewesen, kein Netzteil damals gehabt, das kam dann später, aber das hat dann ja auch das Ganze sehr immobil gemacht, ne? Man konnte es dann jetzt mal in der Steckdose betreiben und ich hatte dann echt den Gameboy hinterher geweint, den hatte ich damals einen guten Freund verkauft und dachte man immer, ah nee, irgendwann muss da mal wieder einer kommen, dann hatte ich mir dann später ja dann auch einen Gameboy wieder gekauft, aber ein ganz abgeranztes Ding und im Nachhinein hat mir das immer echt leid getan, dass ich den damals so hergegeben hat, zugunsten von den Lynx, wobei da bin ich heute ja auch noch froh, weil das Lynx habe ich bis heute ja noch, ne? Kennen ja hier der ein oder andere auch, weil es ja mal gepostet hat, des Öfteren hier noch ein paar Spiele nachgekauft hat. Ich hatte jetzt dann vor ein paar Jahren auch noch einen neuen Kondensator einlöten lassen, damit auch noch länger lebt. Aber das war damals so eine große Fehlentscheidung gewesen, den Gameboy aufzugeben für das Ding. Das war so die erste Anekdote, was mir da so einfällt. Und ich war noch so blöd und hatte die Spiele damals ja auch. Was heißt so blöd, ne? Was hätte ich sollen mit den Spielen machen? Das hatte ich die ja auch damals alle verkauft. Und hab mir da dann alles so nach und nach dann wieder irgendwann nachgekauft und gegönnt. Aber ja, das war, denke ich, so eine der ersten Fehlentscheidungen, die ich damals getroffen habe. Hat dann aber auch ein bisschen draus gelernt, weil das war ja dann auch der Grund, warum ich die Originaldisketten von der dunklen Dimension behalten habe, obwohl ich den C64 verkauft hatte.
Na, immerhin. Und du hast sie ja vor kurzem noch wieder zum Laufen gekriegt sogar.
Naja.
Fällt mir ein, das muss ich auch noch spielen, weil wir wollen ja eine Folge drüber machen.
Ja, da lassen wir uns noch Zeit damit, weil da will ich dann richtig eintauchen wieder. Aber ja, das war, wie gesagt, war auch so ein bisschen wehmütig, weil der Gameboy dann schon irgendwie so eine Bedeutung für mich hatte, weil man das halt mit dem Krankenhausaufenthalt und so ja alles so ein bisschen verknüpft hatte. Aber das war ja komplett neu, ne? Ich weiß, das war richtig original, neu verpackt. Ich weiß noch, die Kopfhörer, die dabei waren, die eigentlich auch gar nicht mal so gut waren. Mit dieser blauen und roten Markierung, ne? Genau, was du denkst, das war. Und ich weiß noch, ich hatte nur Tetris gespielt, weil ich hatte sonst halt nichts, ne? Aber rauf und runter, ne? Rauf und runter. Dann, wenn es dunkel wurde, ne? Ohne Beleuchtung, alles. Ja, das waren dann alles Gründe, wo ich mir dachte, mit dem Atari, das wird doch bestimmt viel besser sein. Und du kannst im Dunkeln spielen. Und das hat eine super Grafik, ja, aber das war nicht der große Wurf.
Ja, leider. Weil eigentlich war das Ding ja cool.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, da sieht man mal wieder, eigentlich war das Lynx ja das klar bessere Gerät, ne? Bessere Grafik und alles, also viel mehr Leistung, aber ja, letzten Endes hat der Gameboy halt die besseren Spiele bekommen.
Ja, aber das war auch so eine Lektion, die ich dann früh gelernt habe, das ist diese Grafikblender und so, das ist nicht alles, ne? Ich denke, heute noch, da hat Nintendo viel, viel richtig gemacht, ne? Mit manchen Spielideen und so, die da dabei waren. Statt viele andere, also ich weiß noch, da hatte ich auch mal Diskussionen mit einem Freund, der sich damals eine PSP, also so eine PlayStation Portable gekauft hatte, hat dann auch 1-2 Spiele gehabt und ja, das sah alles gut aus, aber das war jetzt nichts, wo ich mal konnte vorstellen, da ewig lange Zeit reinzustecken.
Ja, das beim Lynx ist halt, es war eigentlich schon ein cooles Gerät, ja. Es war super auch für Linkshänder, das hatte auch damals schon eine Art Tate-Modus, dass man es hochkant verwenden kann.
Ja, man konnte es drehen. Stimmt. Genau, man konnte es einfach umdrehen.
Tobey Maguire hat Werbung dafür gemacht, aber leider hat das alles nichts genutzt, weil das gleiche Schicksal wie der Game Gear, es saugt Batterien leer in rasender Geschwindigkeit.
Ja, das nicht zu knapp. Ja. Und man muss auch ehrlich sein, das Display, also das Original-Display war auch nicht der große Wurf, ne? Und das hell oder so eingestellt hast, der Kontrast, der wurde da auch nicht so toll. Es ist, man muss es gern haben. Also ich spiele heute noch gern damit. Hier gerade so Sachen wie Gates of Zendikon oder Road Blasters habe ich ja dafür. Das macht auch heute immer noch Spaß. Aber wie gesagt, ne, es war schon eine Hürde gewesen damals, gerade mit den Batterien.
Mhm. Ja, das stimmt. Früher habe ich das nie gehabt und ich glaube auch niemand meiner Freunde. Ich habe vor ein paar Jahren mal zum ersten Mal in so einem Lynx gespielt. Und ich kann mich dann noch daran erinnern, dass ich den in der Hand hatte und dachte, boah, die Grafik, also das Display ist ja eigentlich schon ziemlich geil. Das sieht echt ganz gut aus, das macht richtig Spaß. Und dann hatte der Besitzer zu mir gesagt, ja, das Ding hat ja auch so ein IPS-Mod. Guck mal hier, das ist das Original. Und dann habe ich mir das Ding mal angeguckt und das sah natürlich dann deutlich schlechter aus.
Ja, wobei für die Zeit immer noch, ne, wenn ich das, also ich hatte zu der Zeit ja nur ein C64 gehabt, ne. Und wenn du jetzt die Grafik vom C64 mit der Grafik von dem Lynx vergleichst, da war das Lynx, war da schon, finde ich, haushoch überlegen.
Oh ja, das Lustige ist ja, wenn man also den Lynx 1 nimmt, ja, der war ja riesig. Die Größe des Lynx 1 und die Größe des Displays, das ist schon, ja.
Ja, ich habe ja das Lynx 2, ne? Aber auch da, ich hatte irgendwann mal ein Bild gemacht, wo ich es neben die Switch beziehungsweise neben das Evercade lag, ne? Und es ist schon massiv, ne? Gerade weil es so dick halt irgendwo ist. Liegt aber gut in der Hand. Also man konnte das schon, ne? Es war ergonomisch, war das.
Und laut Werbung kann man es in die Innentasche der Jeansjacke stecken.
Das kommt halt auf die Jeansjacke an.
Ja, das ist die spezielle Lynx-Tasche.
Ja, das war so meine erste Anekdote.
Ja, stimmt, so heute gibt man doch bei Laptops, glaube ich, auch immer so dieses Verhältnis Display zu Rahmengröße an. Ne? Und dann hat man dann irgendwie, ich weiß nicht, 92% oder so des Rahmens macht halt das Display aus. Dann weiß man halt, okay, der Rahmen, der drumherum ist, ist halt so ganz dünn und schick.
Bei Handys gibt man das auch.
Genau, das war bei dem Lynx, glaube ich, nicht ganz so viel.
Nee.
Ja, dann bin ich wieder dran, oder? Gut, dann, ja, das Zweite, was ich wirklich sehr bedauere, eigentlich sogar am meisten bedauere, obwohl da nichts so unfassbar Seltenes dabei war, aber halt doch ein paar schöne Sachen und vor allem die ganzen Erinnerungen, das ist mein Super Nintendo. Ich hatte lange, lange ein SNES, habe damit ganz viel gespielt und habe auch echt ein paar schöne Spiele gehabt. Auch das Legend of Zelda in der schicken Verpackung mit Anleitung und so. Naja gut, die ganzen Verpackungen bei den NES-Spielen, bei den SNES-Spielen sind irgendwann eh weg gewesen. Aber es war mal alles da und ich habe eine ziemlich gute, damals glaube ich wirklich eine ziemlich gute Spielesammlung gehabt. Muss ja auch immer daran denken, so ein Modul hat ja neu damals auch 70, 80, 100 Mark oder so gekostet und ich war damals Schüler und das irgendwie mit Taschengeld irgendwie zusammenzukriegen, war ja schon echt was Besonderes. Also da hat man dann, musste man echt eine ganze Weile sparen für so ein Modul, die auch, hat damals auch viele gebraucht gekauft oder dann irgendwie getauscht und mich dann gefreut, wenn ich mal wieder ein neues Geschenk bekommen habe. Also das war schon echt was Besonderes. Und ich hatte am Ende eine schöne Sammlung, auch mit so Spielen wie Killer Instinct, war so ein Prügelspiel damals auf so einem schwarzen Modul, was ich richtig gut fand. Ich glaube, Mortal Kombat habe ich sogar auch irgendwann mal gehabt, so als Jugendlicher auch sehr begehrt war, mit den ganzen schönen Finishing Moves und so. Und was ich eigentlich aber trotzdem am stärksten noch in Erinnerung habe und bedauere, ist, ich habe auch Bomberman gehabt, inklusive diesem Mehrspieler-Adapter. Und das war eigentlich noch ganz lange bei uns so eine Spielesession, selbst im Studium, also so in den 2000er Jahren, als das SNES schon längst out war. Da habe ich mich immer wieder mal mit drei, vier Freunden aus dem Studium getroffen. Und dann haben wir irgendwie zusammengelegt für eine Kiste Bier, haben uns Pizzen bestellt und das Nintendo angeschmissen, den Mehrspieler-Adapter dran und dann haben wir eine halbe Nacht Bomberman gespielt. Und das war einfach so immer super schön. Also eins bis heute aus meiner Sicht eins der besten Partyspiele, die es überhaupt gibt, weil das halt alles auch so schnell ist. Jede Partie ist anders, alles ist so hektisch. Manchmal bringt man sich ja dann auch, also auch wenn man das Spiel eigentlich gut kann, manchmal bringt man sich selber um, weil man dann doch irgendwie blöd drückt und sich dann selber mit so einer Bombe in eine Sackgasse manövriert. die anderen sind schadenfroh und lachen und in der nächsten Partie sieht es wieder genau andersrum aus. Also einfach richtig tolle Spiele. Und da war es dann halt auch so, dass ich dann ja irgendwann in meine erste Wohnung gezogen bin, weil meine Eltern weg war und dann war das halt alles nicht mehr so wichtig. Dann war kein Platz da, es war kein Geld da. Ich habe mich damals mit BAföG und Jobben irgendwie ganz gut über die so über Wasser gehalten. Das war alles kein Problem. Aber große Sprünge konnte man natürlich nicht machen. Und dann hatte ich irgendwann auch bei einem Freund, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, gesehen, wie geil so eine PlayStation 1 ist. Hab dann bei dem Resident Evil gespielt und dachte, boah, das musst du auch haben. Ja, und dann hatte ich dann so eine Phase, wo mein Super Nintendo irgendwie relativ langweilig und unscheinbar gewirkt hat. Und dann wollte ich es nicht mehr haben. Dann habe ich das verkauft. Ich kann echt nicht mehr aus der Erinnerung sagen, was ich dafür gekriegt habe. Aber es war nicht viel. Vielleicht waren das 200 Mark damals oder so. Aber wenn man halt überlegt, dass da wirklich eine ordentliche Spielesammlung, also mit vielleicht 20 Modulen, wie gesagt, mit diesem Mehrspieleradapter, dem Super Gameboy-Aufsatz und, was da alles so dabei war, das habe ich dann alles verkauft und mir dann irgendwas anderes dafür gekauft. Ich weiß es nicht mehr, ob das vielleicht sogar in die PlayStation gewandert ist oder in irgendeinem neueren Kram, was ich dann irgendwie haben wollte, vielleicht auch in 2, 3 Spiele oder so. Das fand ich im Nachhinein mit am blödesten eigentlich, dass ich das gemacht habe. Und wir haben ja dann irgendwann auch alle irgendwie angefangen, so Sachen aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit nachzukaufen. Und das Super Nintendo war bei mir halt auch wirklich das Erste, was ich dann irgendwann wieder auf dem Flohmarkt gekauft habe, weil ich das unbedingt nochmal haben wollte. Ich habe bis heute keinen Bomberman und auch keinen 4-Spieler-Adapter. War das 4 oder 5? Ich weiß gar nicht mehr. Ich überlege gerade. War das ein 5-Spieler-Adapter oder waren das 4 Spieler bei Bomberman?
Ich glaube 4.
4?
Glaube 4.
Dann verwechsel ich das oder dann bringe ich das gerade durcheinander, weil wir am Amiga nämlich auch Dino Blaster gespielt haben. Und das konnte man zu 5 spielen. Da haben, glaube ich, 4 in den Ecken halt gespielt mit einem Joystick und einer stand in der Mitte und musste die Tastatur nehmen. Hat dann auch mal direkt die Arschkarte gehabt. Aber ja, kann sein. Auf dem Super Nintendo waren es wahrscheinlich 4. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber naja, heute kriegt man ja sowieso selten genug irgendwie 4 Leute zusammen, um mal irgendwelche alten Spiele zu spielen. Deswegen hat es halt auch gar nicht so Sinn, das nochmal halt zu kaufen. Aber ja, das Ding ist...
Ich hatte mal gerade geschaut. Es gibt 4-Spieler-Adapter, gibt es. Aber mit den 5 hast du vielleicht nicht unrecht, weil du hast ja noch den zweiten Joystick-Port frei, beziehungsweise für den zweiten Port. Also theoretisch müssten dann ja 5 funktionieren.
Ja, ich glaube auch. Also an dem Adapter waren, glaube ich, 4 Eingänge dran. Genau, und die Konsole hat ja 2. Das heißt, da kannst du dann noch einen 5. Controller einstecken. Mhm. Ja, wahrscheinlich war das auf dem Super Nintendo dann auch, dass man das sogar zu 5 spielen konnte. Also das war ja bei Bomberman immer halt auf einem Bildschirm. In jeder Ecke stand dann einer. Und wenn da noch ein 5. dabei war und ich das jetzt nicht mit dem Amiga zusammen vermische, dann stand halt in der Mitte dann halt auch noch der 5. Spieler. Ja, ach, das waren immer so schöne Multispielerabende, Abende/Nächte, wo wir ganz viel Spaß gehabt haben. Und da könnte ich mir auch heute noch so ein bisschen in den Hintern beißen, dass ich das Ding verkauft habe, auch wenn ich eigentlich weiß, dass ich heute gar keine Gelegenheit mehr habe, mit 4, 5 Leuten irgendwie da groß dran zu spielen. Das klappt ja einfach halt ganz selten. Aber das
kurzer Einwurf, geht zu 5. Es geht zu 5, weil es gibt einen Hudson Soft Super Nintendo SNES 5-Player Multitap. Und da steht nochmal Multitap Bomberman. Und 5-Player ist gut, ist nummeriert von 2 bis 5. Hudson Soft steht Bomberman dabei. Also wird es wohl zu 5 gehen. Das gibt sogar mit Bomberman-Kopf.
Ja, das hat sie auch eben gesehen.
Der ist schön. Den habe ich damals nicht gehabt. Den habe ich viel später mal gesehen. Bei so einem Retro-Event, da hatte den jemand dabei. Und der ist, glaube ich, in Japan erschienen früher. Den kann man aber auch bei eBay, ich glaube, der ist gar nicht so teuer, den kann man sich da auch holen. Aber der sieht echt süß aus, genau. Da hast du diesen Kopf von so einem Bomberman und dann halt links, rechts und unten, also links und rechts jeweils ein Anschluss und unten sind 2. Und dann kannst du die da zusammenstecken. Ich hatte damals so einen Adapter, der hieß einfach Multitap. Und das war so ein länglicher, also wie man sich vielleicht heute so ein USB-Hub vorstellt. Der sah nicht ganz so cool aus, aber der hat seinen Zweck auch erfüllt.
Ja, Hauptsache er funktioniert.
Ja, absolut. Also hat alles super funktioniert und ach naja. Ja, und auch so Sachen wie das Zelda Link to the Past oder so. Ich habe es mir zwar auch heute wieder nachgekauft irgendwann, aber ich habe letztens von jemandem ein paar alte Gameboy-Spiele geschenkt bekommen und Die habe ich dann auch mal angemacht und da habe ich dann gesehen, da war ein Pokémon-Spiel dabei, wo halt auch noch sein alter Spielstand von vor 20, 30 Jahren irgendwie drauf war. Das sind natürlich auch schöne Sachen. Ist jetzt bei Bomberman nicht der Fall, aber bei Zelda wäre es ja auch so. Könnte man dann theoretisch ja sogar noch seinen alten Spielstand weiterspielen. Ja, so wie du das mit die dunkle Dimension letztens ja über Umwege dann auch hingekriegt hast. Das ist natürlich irgendwie alles weg.
Ja, das ist, wie gesagt, Magic Mom nach so vielen Jahren. Das ist Wahnsinn.
Ja, das war mein zweiter. Dann bist du wieder dran, Goldi.
Ja, also mal so kurz eingeworfen, was ich noch bereue, das Evercade mit nach Barcelona genommen zu haben zum Beispiel.
Oh.
Ja, so, das ist ja der schnell abgefrühstückt ist.
Das konnte ja keiner an.
Ich muss dazu sagen, ich würde es wahrscheinlich heute trotzdem wieder so machen, aus Platzgründen. Ich habe noch im Keller, aber nicht mehr lang. Ich finde mich gerade dabei, die ganzen Sachen, die im Keller lager, wie teilweise noch die Gehäuse von C64ern, C128, gut, der ist schon heroben, aber ich habe noch ein N64 unten in Originalverpackung und so, die ich vom Keller in die Wohnung räume, weil sie im Keller nicht versichert sind, wenn sie gestohlen werden. Und irgendwie, nachdem ich ja mehr oder weniger an der Quelle sitze, mitbekomme, dass die Kellereinbrüche wieder zunehmen. Aber ich habe noch eine blaue Kiste unten. Da sind so ungefähr 180 CD-ROMs drinnen. Fein säuberlich in so Schubern.
Mhm.
Schöne alte PC-Spiele. Hatte ich damals in Hülle, hatte ich damals in Big Boxen, bis ich mir gedacht habe, ich habe diesen Platz nicht für diese ganzen Big Boxen hier im Regal. Also habe ich die CD-ROMs rausgenommen, in die Schüber gestellt, wenn es welche waren mit Anleitung, wo ein CD-Key dabei war, habe ich diesen CD-Key ausgeschnitten und draufgeklebt und habe die Boxen mit den Anleitungen entsorgt. Jeder, nein, der PC-Spiele sammelt, denkt sich jetzt, nein, ich weiß genau. Und ja, ich rede jetzt mit dir, lieber Martin, der sich jetzt denkt, ist der komplette Deppert. Ich habe wirklich den Platz. Gut, es waren auch welche dabei in diesen typischen DVD-Hüllen. Hm. Ist auch scheiße, wenn die weg sind, weil in Hülle schaut es immer schöner aus. Aber ja. Die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen, ich hätte die kompletten Spiele erst versucht zu verkaufen, hätte ich wahrscheinlich nicht wirklich verkaufen können, hätte ich dann wahrscheinlich die kompletten Spiele entzockt, wäre genauso scheiße gewesen. Aber ja, so ist das halt. Bei manchen Spielen tut es mir trotzdem immer noch weh, dass die Box fehlt. Die Idee, dass ich bei einem Ripper zum Beispiel, keine Ahnung, ob ihr das Spiel kennt, dass ich da die Box weggebe, obwohl es ein PC-Spiel ist, das ich damals hatte. Also ja, auch ein bisschen Nostalgie da mitschwingt. Wie ich auf die Idee gekommen bin, das weiß ich bis heute nicht. Das ist schon sehr schade, dass ich da auch die Box entsorgt habe. Wie gesagt, ich würde es heute wieder so machen, allerdings auch wie bei diesem Retro-Purge, den ich da hatte, Anfang der 2000er, nicht in diesem Ausmaß, selektiv, hätte ich sie schon behalten und bei allen, bei denen ich die Box entsorgt hätte, hätte ich natürlich davor geschaut, kann man die verkaufen. Bevor ich es weghaue, kann man ja reinvestieren wieder in andere Spiele. Ja, das war schnell, aber auch doch, das war eine größere Veränderung in meiner Sammlung, sagen wir es einmal so. Die anderen Sachen sind eigentlich nur Kleinigkeiten, die sich aber auch so zusammenfügen das finde ich schon schade, dass ich das gemacht habe, zusammenfügen. Aber ja, das war jetzt mal was Schnelles. Was habt denn ihr noch? Wer von euch hat mehr Sachen? Was habt ihr denn alles noch? Micha, du bist jetzt wieder dran.
Im Endeffekt, ne, glaube ich, ist es immer das Gleiche. Man gibt irgendwas weg und bereut es im Nachhinein. Das war bei mir dann später nochmal so ähnlich mit dem Amiga. Weil ich hatte für den Amiga echt viel Originalspiele und auch original verpackt, auch in großen Boxen. Und da war zum Beispiel, ich hatte Indiana Jones 3, hatte ich gehabt, mit diesem Gral-Tagebuch, was dabei war. Ne? Da war ja der Kopierschutz drin. Und ich hatte die halt alle mitverkauft. Ne? Ich hatte damals auch einen Bekannten dann den Amiga verkauft. Im Nachhinein hatte ich mal gedacht, war ich blöd, dass ich die Spiele einfach, also zumindest die Originalspiele, die ich da hatte, einfach alle so mitgegeben habe. Weil die hatten ja auch ein Schweinegeld damals gekostet. Ich weiß, auf dem Indiana Jones 3 war noch ein Preisschild dran. Also ich hatte damals gebraucht hier im Findling gekauft. Aber da war ein Preisschild von über 100 Mark damals dran gewesen. Ne? Das war natürlich dann extrem wahrscheinlich, als es gerade neu rausgekommen ist und so. Aber trotzdem, das hat mir im Nachhinein so wehgetan. Ich hatte Indiana Jones 3, dann zum Beispiel Bard's Tale. Bard's Tale 3 hatte ich auch das Original. Das hatte ich mal später am PC ja dann auch direkt wieder gekauft. Dann Sachen, die nicht ganz so bekannt waren, aber trotzdem super schön aufgemacht waren. Auch mit Anleitung so F-29 Retaliator. Das war auch so ein Spiel, da waren die Missionen waren in der Anleitung geschrieben mit Landkarten und so, ne, wo man hinfliegen musste, wo man halt die Missionsziele drin hatte. USS John Young, also da waren wirklich ganz viele große, dicke Packungen bei mir drin. Und das ähnlich, ne? Ich hatte sie zwar nicht weggeschmissen, aber ich hatte sie nahezu halt wegverschenkt mit dem Ding, als ich ihn verkauft habe. Oder hier Stationfall, Planetfall, Text Adventures hatte ich auch gehabt. Ne, da war, weiß ich noch, da war noch Aufnäher dabei in der Version. Also wo ich heute sagen würde, das war bekloppt. Ne? Aber man muss ja ehrlich sagen, es hätte ja auch keiner damals geahnt, dass das mal so ein Sammelhype wird oder dass die Dinger auch mal wirklich was wert wären. Beziehungsweise ja, hat dann damals einfach gedacht, jo, ist halt ein Spiel. Ne? Aber das war auch so ein großer Fehler. Und wie gesagt, vieles hatte ich mir dann nachher dann für den PC mal wieder zurückgekauft, gerade hier Bard's Tale und so, aber trotzdem, ne, man hat dann immer so wehmütig drauf geschaut. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, dreht sich ganz viel immer um das gleiche Thema hier.
Das stimmt. Es fügt sich irgendwie zusammen. Man hat Sachen weggegeben oder verkauft und bereut es jetzt.
Naja. Gut, wobei man muss ja sagen, die Intention damals war ja immer, man hat das halt weggegeben, damit man damals Geld genug hatte, um was Neues zu kaufen. Das war halt damals ja nicht so, dass man einfach sagen konnte, oh, jetzt kaufe ich mal das noch, oh, jetzt kaufe ich mal das noch und so. Das war ja alles als Heranwachsender und so sehr limitiert. Da hattest du ja keine Möglichkeit, da groß zu sagen, oh, jetzt nehme ich mal einfach mit. Heute ist es ein bisschen anders, aber das war ja aus der Not geboren dann auch.
Ja. Ja, das stimmt. Das war ja damals mit meinem Super Nintendo letztlich genauso. Ich wollte die Kohle halt, also es lag nur noch rum und ich wollte die Kohle haben, weil ich genau wusste, damit kann ich irgendwas in dem Augenblick Sinnvolleres halt machen. Da waren halt noch keine großen emotionalen Bindungen oder sowas zu diesem Ding da. Es war halt einfach eigentlich nur unnütz, weil, naja, mein Gott, alte Konsole wird nicht mehr benutzt. Was willst du noch damit? Nimm Platz weg, den du auch nicht hast in deiner kleinen Einzimmerwohnung. Also Haushalt raus, kriegst sogar noch ein bisschen Geld für. Das war dann halt damals die Einstellung.
Ja,
ne?
Ja, das war damals so. Das war der Gameboy musste weichen, damit genug Geld da war. Später für das Lynx. Der C64 musste weichen, dass genug Geld für den Amiga da war. Der Amiga musste weichen, damit dann Geld da war, für sich einen PC zusammenzubauen. Ne? Und das zieht sich nahtlos so weiter auch in, sag ich mal, in anderen Themen, wenn ich dran denke, zum Beispiel mein zweites Moped, was ich hatte. Ich habe damals eine neue Honda NSR, ein 125er. Ich habe die geliebt, ne? Aber ich wollte halt mit 18 dann auch ein Auto haben. Und das ging einfach nicht. Das Ding musste dann weg, damit ich dann das Auto, was auch komplett hirnverbrannt war, was ich da an Geld reingeschoben habe. Aber trotzdem, ne, im Nachhinein hatte ich mal noch wirklich Monate, in Jahre hatte ich gedacht, da hätte ich mal nur irgendein Gurkenauto gekauft und hätte das Moped behalten. Das ist genau das gleiche Muster wie hier mit der ganzen Retro-Spiele-Sache und so. Dann hatte ich mal dann ja irgendwann, als ich älter war, dann das Geld hatte, hatte ich mal ja so eine 125er Aprilia gekauft, die ich damals halt als 16-, 17-Jähriger immer haben wollte, aber einfach unbezahlbar war. Hatte ich die auch noch lange hier mit durchgeschleppt.
Aber um das mal umzudrehen, ich habe letztens, das noch gar nicht so lange her, auch so ein Erlebnis gehabt, da habe ich was verkauft und da hatte ich dann auch so erst so dieses Gefühl, boah, hast du das eigentlich richtig gemacht, war das jetzt schlau oder nicht? Und zwar war ich da auch mal auf so einer Veranstaltung, wo man einfach eigene Hardware mitgenommen hat und sich dann zum Spielen da dann irgendwie getroffen hat und ich hatte da unter anderem ein Sega Master System dabei mit diversen Spielen, die hier wirklich nur rumliegen. Die habe ich auch selber mal von einer ganzen Weile relativ günstig eingekauft. Ja, und ich war ja nie ein Sega-Kind und ein Sega Master System hatte ich sowieso nie besessen. Und deswegen hat mich da vieles eigentlich auch gar nicht so gereizt, weil da halt einfach gar keine persönlichen Erinnerungen oder so dranhängen, ne? Aber da waren so ein paar schöne Spiele dabei, auch sowas wie Wonder Boy, da gab es ja auch mehrere Teile. Also wirklich auch nette Sachen, die schon Spaß gemacht haben. Und ich hatte die da mitgenommen, um dann nochmal zu spielen. Und dann war der Plan, dass ich das dann danach alles mal irgendwie bei eBay reinsetze und das verkaufe, weil ich hier auch Platz brauche und weil die Dinge mir, wie gesagt, dann doch nicht so wahnsinnig viel bedeuten. Und dann war da auf dieser Veranstaltung auch ein Händler, also privat eigentlich, aber war halt jemand, der so einen Laden hatte für gebrauchte Spiele. Mit dem bin ich ja so ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich will die Sachen hier eigentlich loswerden. Und dann hat er natürlich gesagt, naja, sag mal, was du haben willst. Und dann bin ich so in mich gegangen, dachte, ich habe gar nicht geguckt, was die Sachen so wert sind. Also mir war schon klar, dass das so ein paar Spiele waren, die nix wert sind, die irgendwie 5 Euro wert sind oder so. Aber ein paar andere, also Wonderboy kostet sicherlich ein paar Euro mehr. Und ich habe ihm dann irgendwie, ich weiß nicht, 10 Spiele oder vielleicht waren es auch nur 8 Spiele für 80 Euro verkauft. Habe gesagt, hier, ja, 80 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, passt, machen wir. Und hat mir dann die Kohle hingelegt und ich habe die verkauft. Und weil der auch sofort eingeschlagen hat, habe ich gedacht, scheiße, das war jetzt viel zu wenig. Der freut sich wahrscheinlich gerade irgendwie einen Ast und verkauft das dann für viel, viel mehr Geld dann in seinem Laden. Und ich bin da jetzt gerade mit einem ganz schlechten Preis irgendwie rausgegangen. Und ich habe mich da eine ganze Weile drüber geärgert. Und habe dann aber im Nachhinein gedacht, ey, du hast überhaupt keine Zeit, dich darum zu kümmern. Klar, hättest du für jedes einzelne Spiel die Preise recherchieren können, hättest jedes einzelne fotografieren und testen können und hättest die bei eBay reingestellt, dann hättest du mehr dafür bekommen. Aber das hätte mich dann wieder 5, 6 Stunden, 10 Stunden gekostet oder sowas, so alles in allem mit dann Auktionen erstellen, Fotos machen, Sachen verschicken und so weiter. Die Zeit hätte ich mir gar nicht genommen. Wahrscheinlich wäre das dann bis heute hier in irgendeiner Kiste irgendwie liegen geblieben. Da habe ich im Nachhinein gedacht, ach naja, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, wenn man manche Sachen, die einem nicht so viel bedeutet, dann auch einfach mal abstößt, dann sind sie wenigstens weg. Denn also heute ist es ja, glaube ich, auch bei uns allen so, dass es eher auch wieder Platzprobleme sind, weil sich halt viele Sachen angesammelt haben. Du, Poldi, hast ja letztens eine schöne Folge bei dir auch über deinen Keller Inhalt gemacht. Sehr beeindruckend, was da noch alles rumsteht. So viel Kram habe ich hier, glaube ich, nicht. Aber ich habe halt auch einfach nur einen begrenzten Platz für den ganzen Scheiß irgendwie zur Verfügung. Und wenn der voll ist, weil man so ein bisschen Wildwuchs gesammelt hat, dann muss man halt auch mal überlegen, ob das eigentlich noch so sinnvoll ist oder ob man nicht irgendwas dann mal so raushaut. Ein Freund von mir hat ja mal so einen Satz gesagt, der meinte irgendwie so, der Übergang vom Sammler zum Messi ist fließend und da habe ich mich ertappt gefühlt und dachte, ja, du hast recht. Ich muss hier immer doch ein bisschen gucken, dass hier so ein bisschen Struktur reinkommt. Ja, also nicht alles, was man verkauft, muss man bereuen. Ich habe mich zuerst über den Preis geärgert und ein paar Wochen später dachte ich mir, alles richtig gemacht. Du vermisst das Zeug nicht, du hast ein bisschen Geld bekommen, du hast mehr Platz für andere Sachen. Scheiß drauf, abhaken.
Genau. Im Grunde genommen, ja, du hast eigentlich gar keinen Grund, dich über den Preis zu ärgern, weil du hast ihm den Preis genannt, mit dem du eigentlich zufrieden warst.
Ja,
du bist ja nur verunsichert worden, weil er so schnell eingeschlagen hat. Mhm. Aber eigentlich, so aus dem Bauch heraus, hast du einen Preis gesagt, der für dich vollkommen in Ordnung gewesen wäre. Wahrscheinlich hast du sogar geistig einkalkuliert, dass der ja noch runterhandeln will.
Also, ja, das kann sogar sein. Und wahrscheinlich war das, was mich so irritiert hat, dass er halt nicht gehandelt hat, sondern einfach gesagt hat, ja, okay, machen wir. Und dann dachte ich so, scheiße, das war viel zu wenig. Aber ja, das ist immer so, genau.
Das ist dann die Gier, die kommt.
Also ja, die Erwartungshaltung. Ja.
Weil du sagst, ja, der Übergang vom Sammler zum Messi, ich habe noch einige Sachen, von denen ich mich trennen will. Aber gar nicht die, von denen ich viele habe, wie Floppeler Fecke für den C64, sondern eher Sachen, zu denen ich keinen persönlichen Bezug habe. Mhm. Wie diesen Nintendo 64, der derweil noch im Keller unten liegt, aber nur noch bis morgen, dann schaffe ich ihn hoch, in der Originalverpackung. Für den sollte ich sogar schon noch 1-2 Euro bekommen.
Ja.
Aber ich habe absolut keinen Bezug zum Nintendo 64. Ich hatte nie einen Nintendo 64. Den da unten hatte ich auch noch nie in Betrieb. Deswegen, ich hab eigentlich gar keinen Grund, den zu behalten, weil er mal egal ist. So wie die 4 Game Gears, die ich habe. Oh, da ist mir allerdings zu viel Arbeit, die zu verkaufen, weil gar so viel Geld bringen die gar nicht. Und dann auch noch die ganzen Sachen mit verpacken, verschicken. Ich warte drauf, bis irgendwer sagt, ja, ich vermisse einen Game Gear. Ich hatte mehr, ich hab sogar schon mal einen verschenkt, vor vielen Jahren. Das sind so Sachen, die bleiben dann bei mir, bis ich irgendwann einmal einen Abnehmer dafür finde, der glücklich ist damit. Sagen wir es einmal so. Oder die Preise explodieren auf einmal, dass ich mir die Arbeit antun will. Aber die sind nämlich alle nicht mehr in einem wirklich guten Zustand. Dann bekomme ich keine Ahnung. 30 Euro dafür? Na super. Und dafür habe ich die ganzen Troubles mit verschicken und so weiter. Nee.
Ja, das ist Zeit ist Geld.
Ja. Und vor allem, Ich weiß, ich habe bei ein oder zwei habe ich die Kondensatoren getauscht, aber ich weiß nicht mehr bei welchen. Vielleicht auch nur bei einem, weil den zweiten, vielleicht war der zweite einer von denen, den ich verschenkt habe. Ich weiß es nicht mehr. Also so viel kriegt man für diese, ich habe nicht schon mal geschaut, ich kriegt man für diese Dinger gar nicht, wie es für mich auszahlen würde. Außer ich brauche mal dringend Geld, dann sind es natürlich sofort weg.
Ja, aber das ist auch noch ein guter Punkt, das kommt ja dann auch manchmal dazu, dann hast du hier irgendwelches altes Zeugs rumliegen, am besten noch mit Batterien und Akkus oder sowas drin. Und dann liegen die Sachen hier seit Jahren vielleicht rum, vielleicht auch im Keller, nicht ganz so perfekt gelagert und irgendwann willst du die wieder anschließen und dann denkst du dir, ja, funktioniert gar nicht mehr. Ist kaputt, dann hast du irgendwie auch nichts davon. Also ich hab hier auch noch eine PSP zum Beispiel oben und die hat so dieses typische Problem, dass der Akku halt hin ist. Bei der PSP liest man das relativ häufig. Da blähen sich die Akkus halt wirklich auf. Das ist dann auch nicht ganz ungefährlich. Also sollte man auch, falls das irgendjemand hört und ihr habt eine PSP zu Hause, guckt mal, ob euer Akku noch drin ist. Nehmt ihn lieber mal raus. Der scheint nicht ganz so langlebig zu sein. Ich habe meinen entsorgt und ja, benutze den dann halt einfach jetzt nur noch am Stecker. Wobei man ja auch noch Drittakkus nachkaufen kann. Keine Ahnung, wie gut die sind, aber das gibt's ja schon. Aber das kommt ja dann auch noch dazu, dass die alte Hardware dann irgendwann auch gar nicht mehr funktioniert und Wartung braucht. Und ich bin da ja auch relativ schnell mit meinem Latein am Ende. Das sage ich ja auch immer ganz offen. Ich habe ja zwei linke Hände. Ich kann nicht wirklich löten oder irgendwas. Vor allem habe ich gar keine Fehlerdiagnosemöglichkeiten oder so. Wenn es nicht funktioniert, habe ich keinen Plan, warum es halt nicht geht. Also ob jetzt das Netzteil kaputt ist oder irgendein Kondensator oder sowas. Ich sehe das nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da rangehen muss. Auch wenn ich jetzt seit 20 Stunden den PC-Building-Simulator gespielt habe. Hat mir auch nicht so wahnsinnig viel gebracht.
Ja, ich werde in einen Game Gear. Ich bin ja im Juli bin ich ja in Seligenstadt bei der FamsCon. Da wird ein Retro-Wichteln gemacht.
Ja.
Da werde ich wohl eine Game Gear mitnehmen, glaube ich. Ich kann nächstes damit anfangen. Mal schauen, was ich ziehe. Wahrscheinlich zwei Cartridges und eine Heft oder so. Aber wurscht. Hauptsache derjenige, der das zieht, hat dann eine Freude damit. Also wenn jemand von euch vielleicht bei einem Game Gear haben will und durch Glück das Geschenk zieht, FamsCon, Seligenstadt, 11. Juli, es gibt noch Karten zu kaufen, habe ich gehört.
Ja, dann beobachtet den Poldi, wenn er da reinkommt, schaut in seinen Rucksack, versucht rauszukriegen, wie das Geschenk verpackt ist.
Ah ja, scheiße, jetzt habe ich es verraten, was drin ist, verdammt. Genau. So Leute, wir wollten uns ja eigentlich, habt ihr noch irgendwas? Weil wir wollten uns ja eigentlich kürzer fassen oder so.
Ich denke, dann lassen wir es auch jetzt mal dabei.
Ich würde auch sagen, das ist ein guter Vorsatz. Wir hatten so im Vorgespräch mal gesagt, lass uns doch mal gucken, dass wir so irgendwo zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden immer landen. Weil diese ganz langen Folgen, die so ausufern, irgendwann hat ja auch keiner mehr Lust, das bis zum Ende zuzuhören. Und jetzt sind wir gerade bei mir bei 1,17 ungefähr. Wenn wir das schneiden, fliegen vielleicht noch ein, zwei Minuten Ass raus. So wie immer. Aber es hat eigentlich eine ganz gute Länge. Und also ich habe auch gar nicht mehr wirklich tolle, spannende Sachen, die ich da jetzt heute noch unterbringen wollte. Ich weiß nicht, liegt euch noch was auf dem Herzen?
Nee. So richtig akut. Nö.
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Die ganz traurigen Sachen haben wir alle schon besprochen. Also wir haben unser Herz ausgeschüttet, wir drei.
Dann wird es uns aber ganz sicher interessieren, was euch alles so auf der Leber liegt, wenn ihr das so hört. Ihr habt bestimmt auch an das ein oder andere gute Stück gedacht, an das ihr euch mal getrennt habt, verkauft, verschenkt, vielleicht sogar weggeschmissen und hinterher gedacht habt, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Da könnt ihr euch gerne mal bei uns melden auf Discord oder irgendwie in den Kommentaren über die Homepage. Kontaktmöglichkeiten sind da ja angegeben und ja, wird uns mal interessieren, was so eure größten Fehlentscheidungen gewesen sind, die ihr gerne heute korrigieren würdet. Können wir ja beim nächsten Mal erzählen, falls da was kommt.
Ja, schreibt es in die Kommentare. Wir geloben auch Besserung, dass wir öfter in die Kommentare schauen, so wie ich es jetzt gemacht habe und gesehen habe, wir haben vor 20 Tagen einen Kommentar von einem Pixelpoldi, der schreibt, hi Pixelpoldi, ich bin auch Pixelpoldi. Ja, hallo Pixelpoldi. das ist irgendwie gruselig, aber okay. Ja. Gut. Wir geloben Besserung, dass wir öfter in die Spotify-Kommentare schauen und nicht nur alle 20 Tage offensichtlich. Wir versuchen es, sagen wir es einmal so. E-Mail oder Discord das kommt garantiert an und wird zeitnah beantwortet. Naja, dann in diesem Sinne sollte das Ganze eigentlich der Micha schließen, der hat es ja begonnen.
Ja, wie schließe ich das jetzt ab? Normal sagt man immer, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das müsste man hier jetzt genau umgekehrt machen. Drum prüfe, wer sich von irgendwas verabschieden will. Weil vielleicht tut's ihm später weh und er hätte es doch lieber behalten. In diesem Sinne, tschüss.
Ciao. Ciao.